Die DHV-News vom 24. Juli 2020. Berliner Polizisten mit Drogen erwischt. Bayerische Polizei missbraucht Corona-Gästelisten. Tatortermittler in Stuttgart, Tod, Raub und Grasgeruch. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ihr wisst, für jeden YouTube-Kanal sind Abos eine wichtige Sache und für uns natürlich ganz besonders. Und uns fehlen jetzt noch 500 Abos bis zu 145.000 Abonnenten. Und dann Richtung 150 ist natürlich auch eine Wahnsinnsmarke, die wir da jetzt gerade anstreben. Und beim letzten Video oder die News von letzter Woche hatten 35% der Zuschauer kein Abo. Und im Schnitt der letzten 28 Tage waren 44% der Zuschauer ohne Abo auf diesem Kanal. Wir denken, da geht noch was. Also bitte macht mal die 145.000 Abos voll. Nehmt das als kleines Zeichen des Supports für den Deutschen Handverband und für die Legalisierung von Cannabis. Ich bin gespannt, ob das klappt bis nächste Woche, ob ich dann die 145 hier verkünden kann. Das Bundesministerium für Gesundheit deckt Ludwigs Aussage zum bestimmungsgemäßen Alkoholgebrauch. Die meisten kennen wahrscheinlich die Hintergrundstory. Wer die nicht kennt, kann noch mal die News von vorletzter Woche gucken. Einfach unseren Kanal anklicken, Videoübersicht. Vorletzte Woche, da ist das Ludwig-Video, wo ich das alles genau erkläre. Und das ist sogar eins von den super krassen, besonderen Videos mit Altersbeschränkung. Ja, also müsst ihr euch schon auch trauen, das anzugucken. Hier nur kurz gesagt, Frau Ludwig hat gepostet auf den sozialen Medien, dass es einen bestimmungsgemäßen Gebrauch von Alkohol gibt, bei dem Alkohol nicht gesundheitsschädlich ist. Das hat zu wilden Diskussionen und Protesten geführt und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht das anders. Also eigentlich, die sagen, jeder Tropfen Alkohol ist schädlich. Es gibt keine völlig ungefährlichen Alkoholgebrauch. Aber es gibt eine Schwelle, wo das Risiko deutlich zunimmt. Wo die auch sagen, hier bitte höchstens so und so viel Alkohol pro Tag und zwei Tage die Woche Pause. Für Männer ein bisschen mehr, für Frauen ein bisschen weniger. Aber es gibt keinen unschädlichen Alkoholgebrauch. Und die drogenpolitische Sprecherin der Grünen, Kirsten Kappert-Gonter, hat im Bundestag nachgefragt, wie denn das zu verstehen ist, wie das Gesundheitsministerium das einschätzt und was denn jetzt bestimmungsgemäßer Gebrauch von Alkohol sein soll, weil diesen Begriff gibt es halt auch irgendwie nicht bisher. Und die Antwort des Gesundheitsministeriums folgt im Prinzip erstmal der WHO. Auch die sagen, ja, also es gibt keinen risikolosen Gebrauch von Alkohol, aber sie sagen eben auch, es gibt bei Alkohol, im Gegensatz zu Zigaretten, auf die sich Frau Ludwig ja bezogen hatte im Vergleich, gibt es bei Alkohol wenigstens eine Differenzierung zwischen risikoarmem und risikoreichem Konsum. Und das hätte Frau Ludwig auch so gemeint. Also sie hat im Prinzip in den sozialen Medien, da spitzt man ja immer so zu, sagen die, und in einer zugespitzten Formulierung hätte sie das ausdrücken wollen, dass es halt risikoarmen und risikoreichen Konsum von Alkohol gibt. Also sehr, sehr zugespitzt, würde ich mal sagen. Ja, ich lese noch mal kurz das Zitat von Frau Ludwig vor. Im Zusammenhang mit dem Tabakwerbeverbot und dass Zigaretten halt schädlicher sind als Alkohol, hat sie halt konkret geschrieben, dass Zigaretten selbst bei bestimmungsgemäßem Gebrauch Gesundheitsschäden auslösen und im Gegensatz zu Zucker oder Alkohol. Also Zigaretten gibt es auch einen bestimmungsgemäßen Gebrauch, ja, wir rauchen halt, ne? Das ist aber immer schädlich und Alkohol löst keine Gesundheitsschäden bei bestimmungsgemäßem Gebrauch aus. Ja, das Gesundheitsministerium findet das so in Ordnung und widerspricht der zuständigen Drogenbeauftragten an der Stelle nicht.
Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox.
Das Bayerische Landessozialgericht hat ein Urteil gefällt, das für viele Cannabis-Patienten jetzt spannend und wichtig werden könnte. Jedenfalls, wenn sich die Rechtsauffassung des Bayerischen Gerichts da durchsetzt. Da geht es um einen Rechtsstreit zwischen einem Schmerzpatienten und seiner Krankenkasse um die Erstattung von Hanfblüten aus der Apotheke. Und die meisten von euch wissen vermutlich, fleißige Zuschauer hier, dass man erst die üblichen Medikamente ausprobieren muss, die eben je nach Krankheit üblicherweise vorgesehen sind. Und wenn man die nicht verträgt, oder zu starke Nebenwirkungen hat oder wenn die nicht ausreichend helfen, dann kann Cannabis erstattet werden. Und das führt natürlich ständig zu Problemen, auch in dem Fall, wo die Kasse sagt, also er hat nur eine kleine Zahl an anderen Schmerzmitteln ausprobiert. Und was das genau bedeutet, dieses austherapiert sein sozusagen mit anderen Medikamenten, das ist halt relativ willkürlich und es gibt immer noch eins und noch ein Schmerzmedikament und hier und da, die man noch alle Jahre lang ausprobieren soll, dann jedenfalls nach Meinung mancher Kassen. Und das hat dieses Urteil jetzt im Prinzip beendet sozusagen, jedenfalls für Bayern. Ich zitiere mal den evangelischen Pressedienst, der das Urteil zitiert. Auch wenn der Einsatz der Präparate nur ausnahmsweise vom Gesetz her vorgesehen ist, bedeutet das nicht, dass Patienten zunächst jahrelang schwerwiegende Nebenwirkungen anderer Schmerzmittel in Kauf nehmen müssen. Und das ist genau der Punkt, das ist auch eine Geschichte, die wir immer wieder hier hören, auch wenn dann Leute sich melden, uns ihre Geschichten erzählen, dass eben viel zu viele Medikamente da verlangt werden, denen geht es übel, das hilft ihnen nicht richtig und sie vertragen das nicht richtig und können da diese anderen Mittel kaum einnehmen und die Krankenkasse legt ihnen aber eins nach dem anderen dann immer noch weiter auf den Tisch. Also das ist jetzt beendet. Der Patient hat übrigens auch von einem gerichtlich bestellten Sachverständigen bescheinigt bekommen, dass er schwere Nebenwirkungen von den normalen Schmerzmedikamenten kriegt und die Kasse muss jetzt zahlen und zwar auch die Hanfblüten. Das war nämlich der zweite Punkt, auf den das Urteil eingegangen ist. Die Kasse wollte Cannabis-Fertigarzneimittel lieber erstatten, weil es angeblich billiger sei. Was Unsinn ist, die sind nicht billiger, aber die Kassen behaupten das häufiger. Und das Urteil sagt jetzt eben auch, dass die Kasse die Blüten erstatten muss. Und zwar genau das, was der Arzt für richtig hält. Der Arzt entscheidet, was für den Patienten das Richtige ist. Ja, und viele Patienten, die jetzt gerade genau diesen Streit mit ihrer Krankenkasse austragen vor Gericht, die können sich jetzt auf dieses Urteil berufen. Vielleicht schließen sich noch andere Landessozialgerichte an, sodass das möglicherweise dann bundesweit eine Verbesserung für die Patienten bedeutet. So, jetzt habe ich noch drei Polizeigeschichten hintereinander weg. Letzte Woche hatte ich ja auch schon eine Polizeigeschichte. Das waren aber die Polizeipräsidenten aus Kanada, die sich für die Entkriminalisierung von Konsumenten aller Drogen eingesetzt haben. Die wollen keine Drogenkonsumenten mehr jagen. Jetzt sind es drei Geschichten über die deutsche Polizei. Und es geht los mit Berlin. Ein Beispiel dafür, dass Drogenprohibition nicht funktioniert, ist nämlich zwei Berliner Polizisten erwischt worden. Die sollen während des Dienstes Drogen konsumiert haben. Dann gab es Durchsuchungen bei denen an den Arbeitsplätzen und in den Wohnungen. Und da sind verschiedene Substanzen gefunden worden. Unter anderem geht es da wohl um Amphetamin. Was sonst noch da bei denen gefunden wurde, ist nicht konkret genannt worden. Das Ganze ist eine relativ kleine Geschichte im Vergleich zu München, wo vor ein paar Monaten ein größeres Netzwerk aufgeflogen ist bei der Polizei. Und wo es auch nicht nur um Konsumenten ging, sondern die auch teilweise noch in Deals beteiligt waren und Geheimnisse, Polizeigeheimnisse an Dealer verraten haben und so weiter. Also eine richtig dicke Geschichte. Und nebenbei werden auch ein paar Klischees noch erfüllt. Die Münchner Polizei im reichen München kokst halt und im Straßenköter Berlin konsumieren die Polizisten dann Amphetamin. Jedenfalls sind die beiden vorerst vom Dienst freigestellt. Und ja, ich sehe das als Beispiel dafür, dass eben Drogenprohibition noch nicht mal bei denen funktioniert, die sie eigentlich durchsetzen sollen, diese Prohibition, dieses Verbot. Und die nächste Geschichte kommt aus Bayern. Bayerische Polizei hat nur ganz am Rande eigentlich mit Drogen-Cannabis zu tun, aber ist trotzdem eine wichtige Geschichte, finde ich. Da geht es um die Gästelisten in Restaurants, die ja wegen Corona jetzt überall aufgezeichnet werden sollen, 4 Wochen aufbewahrt werden sollen, damit man dann, wenn einer sich zu der Zeit im Restaurant aufgehalten hat, der dann später sich als Corona-Patient herausstellt oder infiziert, dass dann die anderen Leute gewarnt und getestet werden können. Und das ist ja eine von vielen Bürgerrechtseinschränkungen letztendlich, die wir da erleben, die wir zum großen Teil auch mitmachen, sage ich mal. Die Mehrheit von uns jedenfalls sagt, also diese Bedrohung durch die Pandemie ist so groß, um die einzudämmen, sind kurzfristige Einschränkungen der Bürgerrechte halt zu ertragen, weil sie halt helfen, so wie eben die Ausgangssperren und so weiter. Erstmal, solange nicht klar war, wie stark die Bedrohung ist. Ja, wir haben vieles mitgemacht, jetzt rennen wir irgendwie ständig mit Maske einkaufen und so. Und es funktioniert ja auch ganz gut. Aber wir wollen nicht, dass diese Einschränkungen ewig bleiben und einige machen sich auch Sorgen, dass die bleiben könnten, weil natürlich Polizeibehörden und so weiter immer solche Befugnisse gerne behalten. Die geben die nicht gerne wieder ab und sie dehnen sie gerne immer weiter aus. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Telefonüberwachung, wo ursprünglich immer die Rede davon war, dass das nur für schwerste Verbrechen gemacht wird. Überhaupt ganze Telekommunikationsüberwachung für Mord, Terrorismus, dieses Kaliber. Und der größte Teil der Telefonüberwachung heutzutage bezieht sich halt auf Drogen. Und zwar nicht nur auf die Tonnendealer, sondern auch auf wesentlich kleinere Netzwerke, sage ich mal, bis hin zu Konsumenten. Und das ist halt ein Beispiel, wieso man da ein bisschen ein Auge drauf haben muss, was mit diesen ganzen Einschränkungen ist, was da passiert. Und die Akzeptanz ist eben auch wichtig. Und die Corona-App, die gemacht worden ist, die ist ja auch extra nochmal mit dem Chaos Computer Club abgestimmt worden, damit der Datenschutz da auch wirklich wasserdicht ist. Und selbst die dann sagen, ja okay Leute, die App könnt ihr ruhig nehmen, die ist wirklich datenschutzmäßig in Ordnung. Und so hat man dann halt auch eine hohe Akzeptanz. So sollte das auch bei den Corona-Gästelisten sein. Und was macht die bayerische Polizei? In über 10 Fällen mittlerweile schon hat sie diese Gästelisten bei den Restaurantbetreibern angefordert, um in irgendwelchen Fällen zu ermitteln. Die Polizei sagt auch da, ja, es geht um schwerwiegende Sachen. Also in einem Fall ging es um eine vermisste Person, die gesucht wurde. Um versuchte Tötung. Und in einem Fall tatsächlich auch um Drogen, um irgendeinen Deal, der irgendwo stattgefunden haben soll. Und da ist dann doch der Bezug da. Und eben auch die Frage, ist das rechtmäßig? Also es scheint kein ganz klarer Gesetzesverstoß zu sein, aber auch der Datenschützer in Bayern geht auf die Barrikaden. Und so kann man natürlich jetzt keinerlei Vertrauen in der Bevölkerung schaffen für so eine Maßnahme, für so einen Eingriff der zwangsweise Datenabgabe. Jedenfalls, wenn ich in ein Restaurant essen gehen will in Bayern, muss ich halt irgendwie Daten angeben. Und die bayerische Polizei riskiert da eben jetzt, dass jetzt alle sich da nur noch mit Angela Merkel und Helmut Kohl eintragen und dann der ganze Sinn bei der Corona-Bekämpfung im Prinzip zunichte gemacht wird, weil eben ja niemand will, dass die Polizei aus irgendwelchen Gründen da jetzt die Gästelisten einsieht. Die ist halt nur dafür da, um die Kontakte nachzuvollziehen im Fall der Fälle. Dass das anders geht, zeigt zum Beispiel die Maut, die halt wirklich geschützt ist vor Zugriffen und wirklich nur dafür da ist, die Aufzeichnung, wer da wann wo wie rumfährt, für die Erhebung der Maut eben. Ja, also für mich ein Riesenfail der bayerischen Polizei, da irgendwie in den Datenschutz einzugreifen, nur weil es geht, das zerstört das Vertrauen der Bürger. Wer möchte da schon irgendwie dann draufstehen und Stress haben, insbesondere als Drogenkonsument. Wenn also jemand da irgendwie ein paar Gramm Gras in der Tasche hat oder so, will man sowieso Polizeikontakte möglichst vermeiden dann. Also die Leute, die wollen halt mit Polizei nichts zu tun haben und werden dann eben nach so einer Geschichte sich in Bayern nicht in diese Listen mehr eintragen. Der Innenminister in Bayern, Hermann, steht dazu, findet das richtig. Aber mal sehen, wohin die Diskussion da noch führt. Und die dritte Polizeigeschichte, da gehen wir nach Stuttgart, nach Baden-Württemberg. Der SWR hat mal eine von diesen Live-Dokus gemacht, die man sonst immer nur im Privatfernsehen sieht, wo eben die bei den Polizeieinsätzen ein Kommissar begleitet wird über seinen Arbeitstag und so. Hat jetzt der SWR auch mal gemacht. Und das Ergebnis will ich euch nicht vorenthalten. Hier der erste Ausschnitt.
Dienst für Daniel Vogt und Patrick Linz. Die Schutzpolizei braucht Verstärkung. Offenbar ein Drogenfall. Ein Hausbewohner will Marihuana gerochen haben.
Okay, und Sie wohnen in 10?
2.
2. Und Sie meinen, aus 10 1 kommt es? Okay. Ja. Nur mal schnuffeln gehen halt.
Ja, die gehen also mal schnüffeln und riechen tatsächlich Cannabis und holen sich dann telefonisch einen Durchsuchungsbefehl, schildern kurz den Fall, dass ein Nachbar was gerochen hat, dass das ein Polizist bestätigt das und zack, hat er halt seinen Durchsuchungsbefehl, weil es aus einer Wohnung nach Gras riecht. Also in Stuttgart gibt es da Richter, Staatsanwälte, wie auch immer, die ja rucki-zucki sagen, wie riecht nach Gras? Ja klar, rennt dem mal die Türe ein und das Ergebnis ist das, was ihr in dem folgenden Ausschnitt seht.
Eine richterliche Anordnung ist da. Die Ramme bereit fürs Türeöffnen.
Die Polizei, bitte öffnen Sie die Tür, sonst müssen wir die Tür einreißen. Öffnen Sie die Tür. Jetzt sofort. Jetzt machen wir die Tür auf. Gut. Servus, schönen guten Tag, die Polizei. Einmal bitte zur Seite gehen.
Ich zeige Ihnen alles. Ich...
Ja, hier riecht es ein bisschen. Servus. Wir hätten gerne die Ausweise. Also, wir haben einmal so um die 20 Gramm Cannabis gefunden in der Bude und ein bisschen Ecstasy, aber das ist nur so ganz klein wenig nur.
Ja, erstaunliche Geschichte. Ich denke, dass in ziemlich vielen Fällen in anderen Großstädten wie Berlin oder Hamburg nicht immer hingefahren wird, wenn es irgendwo nach Gras riecht, schon gar nicht in so einer riesen Mannschaftsstärke und auch nicht unbedingt mit Rambock für die Tür, wenn derjenige nicht nach 5 Sekunden aufmacht. Man fragt sich eben, haben die nichts Besseres zu tun? Diese Leute ist immerhin jetzt auch, das sind halt Kriminalbeamte, Kriminalhauptkommissar, Tatortermittler. Und zum Abschluss dazu noch ein Zitat aus der Videobeschreibung vom SWR über diese Sendung. Der Kriminalhauptkommissar und seine Kolleginnen und Kollegen werden von der Polizei als Erste zu den Tatorten gerufen. Tod, schwerer Raub, Erpressung, darum geht es. Die Männer und Frauen sind eine Art Kriminalfeuerwehr, ermitteln erste Spuren von Verbrechen. Ja, und was dabei in Stuttgart dann rauskommt, haben wir gerade gesehen. Damit komme ich zu den Terminen. Einige Ortsgruppentermine in Bochum trifft sich die Gruppe am Dienstag, 28. Juli. Ebenso in Hamburg. In Regensburg trifft sich die DAV-Gruppe am Sonntag, 2. August. Und bisschen vorweg geguckt, die Hanfparade, Samstag, 8. August, Online-Demonstration mit langem Programm. 12 Uhr geht's los, aber auch ewig lang bis irgendwann abends und ganz vielen schicken Beiträgen mit Musik. Und vom DHV bin ich dabei und aber auch mein Kollege Florian Rister. Höflicherweise andersrum gesagt, ja, also nicht nachmachen. Einen Infostand haben wir noch. In Regensburg innerhalb der nächsten 2 Wochen, die gebe ich ja gesammelt an mittlerweile. Also Regensburg fängt wieder an mit Infoständen, sehr schön, das Leben geht wieder los da draußen. Also bleibt gesund in Regensburg, haltet Abstand, aber ja, jeder, der Lust hat, mag mal da vorbeigucken am Stand oder im Fall von Regensburg auch demnächst bei dem Treffen der Ortsgruppe. Ja, jetzt am Ende frage ich nicht mehr nach Abos, habe ich ja schon erledigt. Habt ihr auch schon alle erledigt? Insofern ist jetzt der Zeitpunkt, wo ihr noch dieses Video liken könnt, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten fleißig kommentieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.